RBB Kultur.
Couragiert unterwegs. Feministisch, divers, weltoffen.
It's called the warm heart of Africa. Malawi is called the warm heart of Africa.
Malawi, das warme Herz Afrikas. Das ist es nicht nur für Aida Kamono, die aus Malawi kommt, sondern das ist das Image dieses Landes, das zugleich zu den ärmsten Ländern der Welt gehört. Das durchschnittliche jährliche Pro-Kopf-Einkommen ist von umgerechnet 490 US-Dollar im Jahr 2011 auf 360 US-Dollar 2018 gesunken. Zum Vergleich, in Deutschland betrug das Pro-Kopf-Einkommen 2018 47.090 US-Dollar. So steht es auf der Seite des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit, BMZ. Um Malawi geht es heute in unserer neuen Folge von Couragiert unterwegs am Welttag zur Überwindung der Armut, Malawi im Osten Afrikas. Herzlich willkommen, mein Name ist Michaela Gericke. Malawi, das ist ein relativ kleiner Binnenstaat, umgeben von Tansania im Norden, Sambia im Westen und Mosambik im Osten und Süden. Der langgestreckte Lake Malawi in der Mitte Malawis gehört zum Teil zu Mosambik. Malawi ist geprägt von einer Hochgebirgslandschaft, die vom großen afrikanischen Grabenbruch und dem Malawisee durchbrochen wird. Touristisch interessant sind die Nationalparks. Aida Kamono, die wir schon zu Beginn gehört haben, ist 36 Jahre alt. Sie kommt aus Blantyre im Süden. Ich habe sie in Kreuzberg besucht, wo sie seit 4 Jahren mit ihrem deutschen Mann lebt. Und wir werden sie im Laufe dieser Sendung noch ein paar Mal hören. Hier im Studio begrüße ich Achim Ruppel, der sich seit einigen Jahren mit einem Projekt in Malawi ehrenamtlich engagiert, und zwar in der Nähe der Stadt Kasungu. 1200 Meter hoch gelegen in der Zentralregion von Malawi mit knapp 60.000 Einwohnern. Ein eigenes Staubecken dient der Trinkwasserversorgung in der Stadt, so heißt es offiziell. Das Dorf, um das es in dieser Sendung geht, ist nur 5 Kilometer entfernt und da sieht die Wasserversorgung schon ganz anders aus. Willkommen, Achim Ruppel.
Grüße dich, Michaela. Vielen Dank für die Einladung.
Achim Ruppel ist Schauspieler, Sprecher, Kabarettist, Autor und Filmemacher. Er kommt aus Süddeutschland, lebt schon lange in Berlin und ist jetzt oft in Malawi. Weil wir uns schon länger kennen, sind wir einfach beim Du. Bevor wir etwas intensiver über das Land sprechen, wann warst du zuletzt dort und was war dein letzter Eindruck von Malawi? Corona hat das Reisen dahin ja ein bisschen unmöglich gemacht.
Ja, Stichwort Corona. Im letzten Jahr fiel meine Reise aus und bisher auch. Also zuletzt war ich im November 2019 dort und jetzt wollte ich im August reisen. Dann waren die Landesgrenzen wieder zu. Insofern gibt es Pläne, dass ich im Januar endlich wieder reise, denn es gibt sehr viel zu tun.
Seit ein paar Jahren engagierst du dich ja in dem Verein Young and Old for One World. Wer macht da alles mit und wofür steht dieser Verein?
Wie der Name schon sagt, Young and Old. Es wurde von einem Freund ein Projekt ins Leben gerufen, der aktive Senioren zusammenführte. Und die waren aktiv für Bedürftige in jeglichen Bereichen, wo es notwendig war, hier in Berlin. Und dann kam das Finanzamt dazwischen, weil man ja dann, wenn die Senioren billiger arbeiten, in Wettbewerb tritt mit Handwerksbetrieben. Und dann ist der Entschluss daraus geboren, dass man die gemeinsame Arbeit zugunsten Bedürftiger in der dritten Welt, wie es damals noch hieß, zukommen ließ. Das Zielland war Sierra Leone, wo der Verein 10 Jahre lang aktiv war, bis dann 2015 die Ebola-Epidemie unsere Brücken abgebrochen hat.
Was habt ihr da gemacht in Sierra Leone?
In Sierra Leone wurden Brunnen gebaut. Wir haben ganze Container hingeschickt mit voll ausgestatteten Metallwerkstätten. Wir haben Computer hingeschickt, Fahrräder, dann vor allen Dingen aufgearbeitete Nähmaschinen. Ex-Bundespräsident Köhler hat auf seiner ersten Reise allein 50 von uns mitgenommen. Und Existenzdarlehen wurden vergeben an junge Frauen vor allen Dingen. Ausbildungen wurden finanziert, Werkzeuge für die Absolventen und so weiter und so fort.
Jetzt aber seit ein paar Jahren engagiert ihr euch in Malawi. Warum dort?
Ja, Malawi ist dann, nachdem wir 4 Jahre nur in Berlin für Geflüchtete gearbeitet haben, wieder als afrikanisches Land auf uns zugekommen, weil ich gehört habe, dass es in Chiuno Village, worüber wir sprechen, ein enormes Wasserproblem gibt. Ja, Kasunga auf 1200 Meter Höhe hat generell ein Wasserproblem, schon seit immer.
Obwohl es heißt, dass es da ein Staubecken gibt, ja, für die Trinkwasserversorgung?
Es heißt ja auch, dass da modernste Stromgeneratoren rumstehen, die Japaner dauernd warten, und trotzdem gibt es jeden Tag Powercuts und Stromsperren, was die ganze Wirtschaft und die hochmotivierten jungen Leute, die ein Gewerbe gegründet haben, lahmlegt. Also manches ist dann, wie es ist, auch wenn es anders ist, als es gesagt wird. In diesem Dorf hatten die Frauen, und die waren für die Wasserversorgung zuständig, einen zweistündigen Weg, um Wasser zu holen, aus einem aus meiner Sicht unzumutbaren Schlammloch. Und als wir dort im Juli 2018 den ersten Brunnen gebaut haben, waren die Frauen überaus glücklich, weil sie sagten, jetzt können wir bis 6 Uhr schlafen, um dann aufzustehen. Wir müssen nicht mehr um 2 Uhr raus. Also welch eine Erleichterung nur dafür, dass wir ein tiefes Loch gegraben haben, das als ausgemauerten Brunnen mit einer Abdeckung und einer Handpumpe darüber. Das Wasser ist sauber. Wir haben dann gleich einen zweiten Brunnen gebaut und dann ging es weiter in der Zusammenarbeit.
Es gibt auch einen Film, ich habe ja schon gesagt, Achim Ruppel ist auch Filmemacher. Er hat ein kleines Video gedreht, was heißt klein, 37 Minuten lang. Und da kann man sehen, was das für dieses Dorf und für vor allen Dingen für die Bewohner und Bewohnerinnen heißt. Die sind alle überglücklich, dass es diese Bohrlöcher gibt, diese Brunnen.
Singing is part of us. I could say like that. Yeah, you see, in most tribes, we have.
Singen gehört einfach zu uns. In den meisten Stämmen wird getanzt und gesungen. In unserer Familie sind es vor allem Kirchenlieder. Ich bin mit einem starken christlichen Hintergrund aufgewachsen. Wir singen im Chor. Ich singe auch hier in Kreuzberg im Chor der Martha-Gemeinde.
So, we sing in a choir. I've been like that as I grew up, like that for the time singing. That's why here also I joined choir. I'm a choir member here. And Martha. There was something I was singing today in the morning. Yesu adu indero, inde, inde, ae, yesu atu amoyo. Yesu adu indero, inde, inde, ae, yesu atu amoyo. Anajoga, anajoga.
Ich habe auch Aida Kamono gefragt, was es heißt, auf dem Dorf zu leben. Sie selbst kommt ja aus der Stadt. Aber sie war viel bei ihren Großeltern auf dem Land, und wie das dort ist, beschreibt sie hier.
Life in the village is very hard. Both my grandparents from my mother's side and my father's side both lived in the village.
Das Leben auf dem Dorf ist ziemlich hart. Meine Großeltern mütterlicher wie väterlicherseits lebten auf dem Land. 400 Kilometer von uns weg. Wir blieben meistens für einen Monat dort. Es fehlt an vielem, Wasser zum Beispiel und Schulen. Es gibt zu wenige und es sind zu viele Kinder in einem Klassenraum, denn unsere Bevölkerung wächst schnell. Inzwischen sind es etwa 20 Millionen Menschen. Die Infrastruktur für Schulen ist schlecht. Die Kinder müssen oft sehr weit laufen, um die nächste Schule zu erreichen, manchmal 5 oder 10 Kilometer. Und dann kommt hinzu, die Familien sind oft sehr arm. Der Durchschnitt lebt von umgerechnet $3 am Tag. Das heißt, viele essen morgens nichts. Also gehen die Kinder den weiten Weg, haben noch nichts im Magen und können dann natürlich auch nicht vernünftig lernen. Die Konsequenz ist, Dorfkinder gehen oft gar nicht zur Schule. In der Stadt ist das anders. Da gibt es Schulen gleich in der Nachbarschaft.
I went to a primary school called St. Pius. And around the area which I stayed, there was St. Pius, there was Mlambalala, there was Chitawira, there was Malamulo. So the schools are just near Manja as well. So, yeah. Talking about my grandparents, like I said,
Ich bin in Blantyre in der Nähe unserer Wohnung zur Grundschule gegangen und stamme aus einer Familie, die weder reich noch arm ist. Ich nenne es Mittelklasse. Schon bei meinen Großeltern war das so. Sie konnten sich Nahrungsmittel leisten. Sie hatten Land. Der Vater meiner Mutter hatte Kühe, Hühner. Sie waren Farmer. Sie hatten es ganz gut. Die Nahrungsmittel waren nicht so das Problem, aber das Wasser. Das Wasser im Dorf ist eine schwierige Angelegenheit. Manchmal ist es schwer, ein Wasserloch zu finden. Und was die Elektrizität betrifft, die haben sie bis heute nicht. Das sind unterschiedliche Aspekte, die Aida angesprochen hat. Zum einen die mangelnde Bildung. Es fehlt im Land offenbar an Schulen, an Bänken und Tischen, an Arbeitsmaterialien für die Schulen. Ich habe gelesen, dass manchmal über 60 Kinder in einer Klasse unterrichtet werden. Dann erzählt sie ja auch, dass die Kinder im Dorf sehr weite Schulwege haben. Wie ist es in dem Dorf nahe Kasungu? Wie sieht es da aus mit der Schule?
In Chiuno Village gibt es keine Schule. Deshalb war der Wunsch der Frauen am Tag der Einweihung unseres ersten Brunnens: Wir wollen einen Kindergarten und eine Schule und Ausbildungswerkstätten, insbesondere für Frauen zur Existenzbildung. Das haben die Frauen mir gesagt, und zwar entschieden gesagt. Und das war der Anstoß zu unserem gemeinsamen Projekt. Ich habe selbst festgestellt, in Chapa Village, das ist knapp 4 Kilometer weg, da war ich in einer Schulklasse. Dort gehen normalerweise die Schüler aus dem Dorf auch hin, wenn sie es können und es ihnen möglich ist. Da waren 116 Schüler, saßen am Fußboden, wie die Heringe in der Dose. Der Raum war voll, es gab keine Tische, keine Stühle. Und der District Educational Manager sagte auch ganz klar: Wir haben ein Hardware-Problem, wir brauchen Schulen, den Betrieb können wir gewährleisten. Und das ist sozusagen unsere Grundvoraussetzung für das Projekt, dass wir eine Schule bauen und die Behörden sie dann betreiben. Zur Armut im Dorf, was auch Aida sagte: Ich war mal zum Essen eingeladen. Dann waren wir, glaube ich, 6 Personen oder 5. Und es gab einen Kürbis. Und dieser Kürbis wurde aufgeteilt und das war unsere Mahlzeit. Das war prima, das war in Ordnung und gut. Aber dann musste die Frau zum Markt gehen und die Kürbisblätter verkaufen. Denn es fehlt an Geld überall und das Leben auf dem Dorf ist die pure Existenzsicherung.
Das heißt, die Menschen leben ja dort zu 80% von der Landwirtschaft. Aber was wird denn da eigentlich angebaut und für wen und für wie viele? Also für den Export reicht sowieso nicht, oder?
Naja, das ist meist, geht es um die Subsistenzlandwirtschaft zur Eigenversorgung. Und was es in der Gegend um Kasungu herum gab, waren Tabakplantagen. Deshalb auch gab es viel Kinderarbeit. Und jetzt ist aber auch diese Tabakwirtschaft am Zusammenbrechen, nachdem Philip Morris sich aus dem Land zurückgezogen hat und auch die anderen. Denn wir wissen ja selber, dass gegen Rauchen und Zigaretten eine andere Politik ist, wohl auch zu Recht. Aber für die kleinen Bauern, die da ein paar Tabakplantagen hatten, ist es schon sehr gefährdend. Ansonsten bauen sie natürlich Mais an, denn der Maisbran Sima ist so das Traditionsessen und das essen die von morgens bis abends und es ist eigentlich nicht mehr anzusehen, weil es fehlt einfach abwechslungsreiche, vitaminreiche Nahrung. Tomaten sind zu teuer, Karotten sind teuer. Gibt es natürlich auch alles dort. Es wächst auch alles dort oder würde alles wachsen, wenn es genug Wasser gäbe. Normalerweise gibt es nur eine Ernte und ich denke, 2 oder 3 Ernten könnten sicher sein, wenn ein Feld bewässert wird und ordentlich bewirtschaftet wird und abwechslungsreicher.
Wie sieht es denn mit den klimatischen Bedingungen aus, auch für die Agrarwirtschaft?
Das Klima in Kasungu ist auf 1200 Metern Höhe, also für mich sehr angenehm. Ein kontinentales Klima eher. Ich war zu verschiedenen Jahreszeiten dort und auch wenn es warm war, das war nie unerträglich. Wie sich jetzt das Klima auf die Landwirtschaft auswirkt, kann man eigentlich nur in 2 Gegensätzen beschreiben. Es gibt eine lange Trockenzeit von Mitte März bis Mitte November mindestens und dann gibt es eine heftige Regenzeit. Also in der Regenzeit fallen dann innerhalb weniger Minuten 80 Liter runter, die dann da sind, aber auch ruckzuck versickert sind, wenn man sie nicht irgendwie auffangen kann.
Das heißt, inwieweit hilft dieses Projekt mit dem Brunnenbau diesem Dorf? Gibt es da schon Erfolge?
Naja, die haben jetzt 2 Brunnen und haben damit kurze Wege und sind überaus glücklich. Und jetzt noch glücklicher sind sie durch unseren Tiefbrunnen, den wir auf dem Baugrundstück für Schule und Kindergarten gebohrt haben. Das war auch im November 2019. Da kommt jetzt das Wasser aus 37 Metern Tiefe, wird auf einen Wasserturm gepumpt mittels einer solarbetriebenen Pumpe. Und dieses Wasser lieben sie total, weil das ist Tiefenwasser und das ist absolut sauber. Und sie laufen dorthin und holen das Wasser. Und das ist für die Leute ein Riesengewinn. Ist auch die erste solarbetriebene Pumpe in einer größeren Umgebung.
Apropos Solar, ich habe gelesen, schon 2013 sind Frauen aus Malawi in Delhi ausgebildet worden zu Solartechnikerinnen. Die sind dann wiedergekommen und haben innerhalb von 1,5 Monaten 75 Dächer mit Solaranlagen bestückt. Das finde ich einen unglaublichen Erfolg. Und vor allen Dingen gerade, wenn man sieht, in dem Film sieht man das ja, und du hast es vorhin auch beschrieben, dass die Frauen eigentlich ansonsten eine sehr traditionelle Rolle haben. Sie sind diejenigen, die das Wasser tragen. Die sind diejenigen, die das Holz zum Feuern besorgen. Und da ist so eine Ausbildung zur Solartechnikerin schon ein bisschen was anderes, ne?
Ja, in Indien gibt es ja das berühmte Barefoot College. Und da gibt es auch einen beeindruckenden Film darüber von dem Österreicher Erwin Wagenhofer, wo eine Frau aus dem Dorf zur Sprache bringt, dass sie ja vorher nicht mal bis 100 zählen konnten. Also ein ganz großes Defizit an Bildung. Und jetzt sieht man die in dem Film, wie sie riesen Schaeffler-Solarkocher zusammen schweißen und löten. Also diese Kocher, die mittels eines Uhrwerks aus einem Zahnrad von Fahrrädern sich mit der Sonne drehen und hocheffektiv sind. Und so etwas schwebt mir auch vor. Wir wollen als nächstes Jahr auch ein Solarkocherprojekt initiieren. Allerdings diese Solarboxen zum Eigengebrauch im Dorf, aber auch zum Verkaufen, damit die Community Geld generieren kann. Denn für das gesamte Projekt müssen auch Betriebskosten erwirtschaftet werden. Und die Solarkocher können auch einen anderen Missstand vielleicht ein bisschen eindämmen. Denn wenn sie in Malawi, wenn du in Malawi bist, dann ist nicht nur die Luft rötlich gefärbt durch den feinen Staub, sondern man riecht überall Feuer. Es riecht alles angekokelt, weil mit Holzkohle gekocht wird. Selbst in der Stadt, durch den vorhin erwähnten Powercut täglich, steht ein Herd da herum, abgesehen vom Strompreis. Sie kochen einfach überwiegend mit Holzkohle. Und das ist eine Riesenbelastung und da müssen wir die Sonnenenergie besser nutzen. Insofern wollen wir nicht nur Strom herstellen über eine Solaranlage, denn Strom gibt es im Dorf überhaupt nicht, sondern eben auch fürs Kochen, für den Hausgebrauch.
Wie geht man denn damit um, dass es im Dorf überhaupt gar keinen Strom gibt?
Ja, es hat mal eine Frau gesagt, Malawi ist teilweise wie im Mittelalter und das kann man auch unterschreiben. Diese Leute leben in einfachen Ziegelbauten. Da ist dann ein Schlafzimmer so groß, dass gerade eine Matratze reinpasst und noch ein Kerzenständer. Und sie leben dann in der Dunkelheit oder leben am Feuer, was zu anderen Unfällen führt. Ich habe also kleine Kinder gesehen, die ins offene Feuer gefallen sind, die entsetzlich müssen dann ins Krankenhaus und so weiter. Also da gibt es immer ganz viel zu tun für uns, wenn wir da sind vor Ort. Aber das Leben ist höchst einfach und am Existenzminimum.
Das sieht man auch in dem Film, den du gedreht hast. Und was mir daran aufgefallen ist, dass die Gruppen von Männern und Frauen tatsächlich sehr getrennt sind. Also die Frauen tanzen sehr fröhlich um diesen neuen Brunnen herum, die Männer auch, aber sie sind eben immer getrennt. Und das ist eben auch in der Gesellschaft so, wenn ich das richtig verstanden habe, jedenfalls auf dem Dorf, in der Stadt nicht. Das hat auch Aida so erzählt. Und Aida hat auch noch Folgendes zu der Frage Frauen und Arbeit gesagt.
It's still like that. There are few men who help their women.
Es ist ja immer noch so. Es gibt wenig Männer, die sich an der Arbeit der Frauen beteiligen. Doch auch wenn wir für die Gleichberechtigung kämpfen, in den meisten Dörfern ist es so. Die ganze Familie geht morgens auf die Farm. Frauen und Männer arbeiten dann stundenlang auf dem Feld. Und wenn sie zurückkommen, dann ist das die Pflicht der Frauen, das Holz zum Feuer machen zu besorgen. Sie wissen, wenn sie kein Feuer machen können, dann können sie auch nicht kochen. Und was machen die Männer? Sie setzen sich dann nach der Arbeit hin und warten darauf, bekocht zu werden. Oder sie spielen vielleicht irgendwelche Spiele, während die Frauen weiterarbeiten. Habt ihr das auch so erlebt, wie sie das gerade geschildert hat?
Ja, grundsätzlich. Zur Ehrenrettung der Männer möchte ich auch sagen, dass einige Familienväter als Tagelohnarbeit unterwegs sind und dadurch oft die ganze Woche weg sind, weil sie das Geld verdienen müssen.
Ich habe auch gelesen, dass viele nach Korea, nach Südkorea gehen, um da Jobs zu bekommen.
Möglicherweise auch dahin, aber auch nach Südafrika gehen ganz viele. Ja, und die Frauen sind die Stützen der Gesellschaft dort, völlig klar. Ich habe auch erlebt, durch einen Mann aus dem Dorf, der sehr gut Englisch spricht, der beste Englischsprechende eigentlich dort, bei dem ich im Haus eine Solarladestation für die Handys eingerichtet habe, wie der plötzlich seine Frau angefahren hat, weil wir mussten eine Bodeneinebnung machen. Ich habe gesagt, gib mir mal eine Schaufel, ich mache das mal schnell. Ja, da hat er die Frau hergepfiffen und mit einem, wo ich dachte, ja, hör mal, Adam, was machst du denn, what you're doing? Habe ich gesehen, aber das ist offenbar, leider Gottes, nicht unnormal.
Aber das heißt, ihr kommentiert das dann auch?
Ich kommentiere das. Ich sage einiges zu denen. Ich sage auch zu denen, wartet nicht, weil sie beten viel und beten ist warten. Und ich habe gesagt, ihr müsst was tun. Ihr wollt eine bessere Zukunft, also müsst ihr auch selber was tun. Und das Wort tomorrow habe ich aus dem Sprachschatz gestrichen. Ich habe gesagt, das wird verboten, weil wenn sie auch dann einig sind, dass es was zu machen gibt, ja, wann macht ihr das dann? Ja, tomorrow. Nein, wir machen es sofort. Das versuche ich mit denen zu kommunizieren. Ich bin da durchaus ein bisschen streng.
Und dann heißt es nicht, dass es der weiße Mann, der der ehemaligen Kolonialmacht doch ähnlich ist? Denn Malawi war ja bis 1964 Kolonie von Großbritannien.
Naja, wir sind Asungus, die Weißmänner, Weißnasen. Das ist klar, wenn wir auftreten, steigen die Preise. Und die sind unter Beobachtung, in Kasungu sowieso, da gibt es keine Touristen. Ich habe in Kasungu auch im ganzen Land keine Briefkästen oder Ansichtskarten gesehen, weil die meisten Touristen sozusagen auf der Durchreise sind, von Südafrika in den Nationalparks weiter nach Tansania. Und ja, wie das Image genau ist, also von Anfeindungen habe ich bisher nichts erlebt und ich nehme auch nichts mit und alles, was wir dort tun, gehört den Leuten. Wir besitzen nichts, wir geben und ich muss vermitteln, dass die Fördermittel, die wir aus Deutschland bekommen, sei es von privaten Stiftungen oder auch von öffentlichen Einrichtungen, dass wir die sorgfaltspflichtig ausgeben und auch abrechnen müssen. Und das ist einfach so und das sind klare Worte, glaube ich, nicht fehl im Platz.
Woher kommt denn das Geld, mit dem ihr diese Dinge finanzieren könnt?
Ja, es gibt dem BMZ untergeordnete Stiftungen, bei denen man sie hochdienen muss. Das sind allerdings, wie ich so sage, die Hamsterrad-Einrichtungen, weil die uns wirklich, und ich rede jetzt nicht von mir, unsere Kraft, unsere Nerven unheimlich strapazieren durch eine Bürokratie und teilweise Fragestellungen, denen man auch anmerkt, dass es wenig Sachkenntnis gibt und man versucht es so bürokratisch zu formalisieren, zu verallgemeinern. Es ist ein langer, mühsamer Weg, bis man dort Geld kriegt. Ich versuche daher, über private Kanäle Geld zu bekommen. Das heißt, private Stiftungen sind da sehr viel lockerer. Es geht natürlich immer darum, dass man ordentlich plant, dass man ausschreibt, kalkuliert, einen Wettbewerb macht und dann einen Auftrag vergeben kann. Aber die Durchführungen sind dann sehr viel einfacher. Ganz wichtig sind aber auch private Spenden, zum Beispiel für solche Akuthilfen, wenn ein Kind ins Feuer gefallen ist, wenn jemand schwere Malaria hat oder auch, wenn wir mal hier und da Schulgelder bezahlen. Oder ein Beispiel, ein älteres Ehepaar, das plötzlich ohne Dach dastand. Da kam ich aus Berlin, war das erste Mal beim Physiotherapeut und liegt da auf der Liege. Da sagt, na, wer bist du denn, was machst du denn? Da sage ich, ja, am Sonntag fliege ich nach Malawi. Ach, das ist ja interessant. Was machst du da? Da habe ich dem erzählt. Und als ich nachher rausging, lagen da 500 Euro. Und da bin ich fast umgekippt. Ja? Das war natürlich kein Deutscher, auch einer, der in Deutschland zugezogen ist. Und dann bin ich also am Mittwoch da in diesem Dorf gelandet und sage, wo ist denn Coretta? Eine bezaubernde ältere Dame, von der es dann hieß, sie muss ihren Mann pflegen, den ich auch kannte. Ein sehr netter Mann, ein wunderbarer Gastgeber und ich wollte die beiden besuchen. Dann stand ich in einem Haus ohne Dach. Die Termiten haben das Holz gefressen, der Sturm hat es abgefegt. Na gut, jetzt hatte ich die Kohle und am nächsten Tag haben die Zimmerleute haben denen ein neues Dach gemacht. Der Mann stand vor der kommenden Regenzeit so unter Druck, weil er kein Geld hatte, dass er krank geworden ist. Das Dach war drauf, der Mann wurde gesund, Coretta arbeitet wieder im Vorstand der CBO. Und so einfach kann man ein bisschen reparieren mit ein bisschen Geld.
Das klingt sehr gut. Was das Wohnen angeht, auch darüber habe ich mit Aida gesprochen. In dem Film sind es ja aus Stein gebaute Häuser, die man in dem Dorf in der Nähe von Kasungu sieht.
Lehmziegel, ja.
Aida kennt das noch ganz anders.
There is a way they used to build houses back then. But before they would have a certain style of huts.
Im Moment ändert sich etwas. Bisher war es üblich, in einem bestimmten Stil runde Hütten zu bauen, die unterschiedlich bezeichnet werden. Man baut sie aus Holzstäben und aus Lehm. Das ist alles. Meistens gibt es nur oben ein kleines Fenster. Der Boden drinnen ist nicht zementiert, sondern er ist einfach aus Erde. Die Frauen säubern ihn alle 2 Wochen, indem sie neue Erde aufschütten.
So mostly every 2 weeks women could shine it again with fresh soil.
Ich habe solche Hütten, wie sie Aida gerade beschreibt, auch im Norden des Landes gesehen. Das gibt es noch vereinzelt. Und in Kasungu oder in der Umgebung gibt es natürlich eher diese Lehmziegelbauten, aber die sind jetzt auch verboten worden. Das heißt, die Lehmziegel sollen verboten werden, sind eigentlich schon seit längerem, aber es gab jetzt zum 1. September ein neues Gesetz aus Umweltschutzgründen, weil ja Malawi abgeholzt ist, um diese Ziegel zu brennen, weil es kein Holz gibt und Holz ist teuer. Und ich weiß es nicht, welche Konsequenzen das letztendlich für uns hat, wenn wir da bauen. Wir müssen dann mit Betonsteinen bauen. Der Zement ist im letzten Jahr um 30% gestiegen, der Preis. Und Malawi hat enorme Schwierigkeiten der Materialbeschaffung, auch durch Corona, weil es ein reines Binnenland ist. Da verschieben sich im Moment sehr viele Dinge und wir wissen noch nicht, wie sich das alles letztendlich auswirkt.
Zumal ja Lehmbau eigentlich als auch ziemlich gesund angesehen ist.
Wenn man nur aus Lehm baut. Aber, wie sie auch sagte, man braucht natürlich Stabilisierungselemente. Wo es Bambus gibt, ist es kein Problem. Aber es fehlt an Holz. Das Bauholz ist importiert meistens. Und Malawi muss aufgeforstet werden. Was wir auf unserem Grundstück auch tun, massiv.
Wenn man sich das anguckt, das sieht sehr staubig und sehr kahl eigentlich aus, dieses Dorf, oder?
Ja, kann man so sagen.
Couragiert unterwegs, heute mit einem Blick auf Malawi in Ostafrika. Ich habe mit Aida Kamono gesprochen, die seit 4 Jahren in Berlin lebt. Zuvor hat sie 4 Jahre in Sambia verbracht, war aber zwischendurch immer wieder in den Ferien in Malawi. Und mein Gast hier im Studio ist Achim Ruppel, der sich mit Jof dort in einem Projekt engagiert, das nur 5 Kilometer von der Stadt Kasungu entfernt ist. Wie ist es denn eigentlich mit der Verständigung? Also Englisch gilt ja im Grunde als die Hauptsprache, aber es gibt ja etliche unterschiedliche Sprachen in Malawi. Wie verständigt ihr euch da auf dem Dorf?
Na, Englisch ist Amtssprache und wer längere Zeit in die Schule geht, lernt es auch. Nun gibt es ein Bildungsproblem auf dem Dorf und insofern sprechen die alle Chichewa. Die hören natürlich immer wieder Englisch und ich habe gehört, sie verstehen vieles, aber sie können es nicht sprechen. Ich brauche also einen Übersetzer. Und wenn ich dann einen Übersetzer habe, dann sind es 2, die ein bisschen korrigieren können. Ich frage dann immer, war das richtig? Ich bilde mir ein, dass es recht gut klappt.
Wir können ja mal hören, was Aida Kamono über ihre Kultur und Sprache sagt.
Malawi itself, we have at least 28 districts.
Wir haben dort 28 Distrikte und verschiedene Stämme mit unterschiedlichen Sprachen. Hier würde man vielleicht meinen, es handelt sich um Dialekte, aber es sind keine Dialekte, sondern andere Sprachen. Wenn ich von Blantyre 50 Kilometer oder 100 weiterfahre, dann gibt es dort eine total andere Sprache. Ich schaffe dann gerade mal ein »Wie geht es dir?« Malawi war bis 1964 britische Kolonie und Englisch ist also die Amtssprache, aber die Hauptsprache ist Chichewa. Dazu kommen noch andere. Nicht jeder spricht Englisch. In der staatlichen Grundschule lernen wir auf Chichewa, in der Mitte Malawis ebenso. Im Norden sprechen sie Tumbuga. Ich bin im Süden aufgewachsen. Von der 1. bis zur 5. Klasse war alles in Chichewa. Englisch war ein Schulfach. Von der 6. Klasse an bis zur Universität wird dann nur noch Englisch gesprochen. Und Chichewa ist eines der Fächer. Wer zur Schule geht, spricht wenigstens ein bisschen Englisch.
English was a subject. From grade 6 up to secondary school, university, then everything you learn in English. Chichewa, it's only now a subject. So that's how, when you happens to go to school, you are in a position to speak a little bit of English.
Ja, Chichewa ist eine wunderbare Sprache und ich werde jedes Mal geneckt und provoziert, dass ich die Sprache endlich lerne. Und es fehlt mir nicht leicht und ich habe da meine Schwierigkeiten mit und beschränke mich auf eine Grußformel.
Wie heißt die?
Um Gottes Willen. Muli Bianchi, noch ein Wort habe ich jetzt vergessen. Dann Sikomo heißt Danke. Und
okay. Aida Kamono lebt in Kreuzberg und ist in ihrer Wohnung wirklich umgeben von vielen Dingen aus ihrer Heimat. Es gibt Gemälde an den Wänden, es gibt Schnitzereien, es gibt die Masken. Die Kultur spielt schon eine große Rolle. Wenn man den Film anguckt, habe ich mich ein bisschen gefragt. Einerseits tragen viele so westliche Kleidung, also so T-Shirts, aber die Röcke der Frauen sind zum großen Teil traditionell. Wie pflegen die Menschen in Malawi ihre Kultur?
Es gibt eine ganz große Secondhand-Textilmarkt. Unweit davon ist ein Mann zum Multimillionär geworden, der das clever angepackt hat. Und die Märkte sind voll mit Secondhand-Kleidungen, die aus Europa, vielleicht auch Amerika, was weiß ich, woher kommen. Die Röcke der Frauen sind der Tradition angelehnte Wickelröcke, wobei diese Stoffe, die bunt bedruckt sind, die findet man auch in anderen Ländern Afrikas und da steht immer drauf Made in Java. Ja, das ist leider so. Ich weiß nicht, tatsächlich nicht, was ursprünglich in Malawi vor der Zeit getragen worden ist, bevor es diese Importindustrie gab.
Nun baut ihr ja dort auch ein Kulturzentrum, wenn ich das richtig verstanden habe.
Naja, das Ganze nennt sich dann Juno Cultural Center, weil der Kindergarten und die Schule da gebaut werden sollen. Die Schule hat eine Bibliothek und die Schule hat eine Mensa für die Schulspeisung, aber auch als Lehrküche für den Gemüsegarten und Obstgarten, den wir anlegen, um eben selbst angebaute Früchte zu verarbeiten, gesunde Ernährung zu vermitteln und auch einen Überschuss zu erwirtschaften, der wiederum Geld zuführt dem Projekt zu den Betriebskosten. Außerdem soll zu diesem Kulturzentrum eine kleine Klinik gehören. Also Klinik hört sich im Deutschen jetzt sehr mächtig an. Es geht um ein Arzthaus oder man könnte auch Nursery sagen. Also medizinische Versorgung fehlt dort. Und mit einer Auflage der Schulbehörde ist, dass wir Lehrerhäuser bauen, denn die Lehrer müssen ja von irgendwo herkommen, müssen dort leben. Und das Ganze wird dann verwaltet von unserem Energy Providing and Management Building, wo also ein Projektleiter sitzt, wo es ein Büro gibt, eine Versammlungsmöglichkeit für den CBO-Vorstand oder Community und eben auch ein Wohnapartment. Und dann gibt es noch die Ausbildungswerkstätten, die von den Frauen gewünscht wurden. Die wollen Maurer lernen, die wollen Plumbing lernen, also Sanitärinstallation. Die wollen natürlich Schneidern, Fashion and Design, ganz großer Wunsch. Und sie wollen Tischlern und all das wollen wir jetzt auch kurzfristig beginnen. Wir sind da im fortgeschrittenen bzw. abgeschlossenen Planungsstand. Wir wollen jetzt diese Werkstätten finanzieren, die müssen dann auch ausgestattet werden. Und es wird dort ein Austausch aus Berufsausbildung über die Schullektüre hinaus auch Literatur in der Bibliothek geben und bei der Mensa ein Veranstaltungsraum für schulische Veranstaltungen, kulturelle Veranstaltungen, Familienfeiern, Hochzeiten, was auch immer, ein Seniorentreff. Das wird so ein kleiner Treffpunkt sein aus meiner Sicht und ich stelle mir da auch so eine wunderschöne grüne Insel vor mit farbigen Bougainvillea-Büschen und Schattenbäumen in allen Farben. Die Nordseite des Grundstücks ist von einem kleinen Bach abgegrenzt. Also ich will da so eine Idylle mit schaffen, wo sich die Leute wohlfühlen, wo sie gerne sich aufhalten und lernen aber auch.
Lernen ist ein ganz wichtiges Thema in Malawi, also die Ausbildung und Bildung überhaupt. Eine, die sehr dafür gekämpft hat, dass es vor allen Dingen auch den Frauen zugutekommt, war ja die erste Präsidentin Malawis, die von 2012 bis 2014 an der Macht war. Das ist Joyce Banda gewesen. Die war vorher schon ein paar Jahre Vizepräsidentin und war auch Ministerin. Banda ist Jahrgang 1950, geboren in Malawi und hat dann aber in Kenia gelebt und verließ 1975, also mit 25 Jahren, ihren gewalttätigen Ehemann, weil sie in Kontakt gekommen war zu der dortigen Frauenbewegung und sich dann eben auch befreien konnte. Und dann ist sie selbst Aktivistin für Frauenrechte geworden. Und als Unternehmerin gründete sie in Malawi die National Association of Business Women und das Young Women Leaders Network, also das Netzwerk führender Frauen. Ihr sind etliche Preise verliehen worden, lange bevor sie Präsidentin wurde. Darunter 2006 der International Award for the Health and Dignity of Women, also Gesundheit und Würde von Frauen. Unter anderem hatte sie eine Stiftung für bessere Erziehung gegründet und einen örtlichen Ableger von The Hunger Project. 2004 bis 2006 war sie Ministerin für Gleichberechtigung, Kindeswohlfahrt und Gemeindedienste und anschließend 2009 Ministerin für Auswärtige Angelegenheiten und internationale Kooperation tätig. Und dann war sie eben Vizepräsidentin, schließlich Präsidentin. Dann musste sie aber abtreten, unter anderem, weil es um Korruption ging. Dabei war sie eigentlich eine, die sich gegen die Korruption gewehrt hat und alles Mögliche getan hat, um sie abzuschaffen. Hören wir doch mal, was Aida Kamono zum Thema Korruption sagt.
Corruption is a very big topic and it starts from everywhere from top down.
Korruption ist ein großes Thema in Malawi. Sie ist überall in der Gesellschaft zu finden, oben wie unten. Um einen Job zu kriegen, musst du jemanden kennen. Um einen Platz in einer guten Schule zu bekommen, musst du jemanden kennen. Für diejenigen, die keine Beziehungen haben, ist das Leben ziemlich schwierig.
So those ones who doesn't have any connections, life is very hard.
Das Thema Korruption taucht immer wieder auf in Malawi. Wie ist es in dem Dorf und in der Stadt?
Es gibt ein merkwürdiges Erlebnis, das ich hatte. Und zwar ging es darum, dass wir ein Grundstück gekauft haben. Die CBO ist also Eigentümer dieses Grundstücks, die Community-Based Organization. Und wir haben 90% bezahlt. Wir haben dafür gesorgt, dass es vermessen wird. Früher hat man nur über die Chiefs die Länder zugeordnet. Die hatten sich das irgendwie traditionell gemerkt. Jeder wusste, wo Land aufhört, wo das andere anfängt. Jetzt gibt es ein Katasteramt, jetzt kann man die Länder ins Grundbuch eintragen lassen. Und dieser Grundbucheintrag wurde also dann beantragt und wir haben auch die Gebühren dafür bezahlt. Und so wurde das Grundstück in der Bezirksverwaltung von Kasungu eingetragen und musste dann noch in die Hauptstadt nach Lilongwe. Und als ich wieder dort ankam, im November, 6 Monate später, 2019, war dieser Vorgang einfach nicht abgeschlossen, obwohl alles bezahlt war. Und ich dachte, das ist eine Affäre von 2 Wochen oder 4 allenfalls. Dann erhielt ich einen Anruf von dieser Frau aus Lilongwe, ja, dass die Sache nicht so klar sei und der CBO-Vorstand müsse doch noch mal persönlich kommen. Ich habe dann nachgefragt, warum und wieso. Ja, mit dem Personalausweis müsste sie sehen. Es war obskur, also seltsam. Und letztendlich haben wir uns geeinigt, dass der CBO-Vorsitzende mit mir dorthin fährt. Und die wollte partout 24.000 Quatschas haben, 30 Euro. Und es ging vor und zurück und vor und zurück. Und sie konnte es nicht begründen, bis ich dann endlich sagte, okay, gut, ich bezahle das Geld, machen wir das. Okay, und dann habe ich aber gesagt, ich brauche aber ein Receipt. Ich brauche eine Quittung. Und da sagt sie, das geht nicht. Und das war dann der endgültige Beweis, dass es um andere Sachen ging, als einen Verwaltungsvorgang zu vervollständigen. Ja, ich frage mich natürlich auch, wie sehr die Armut die Menschen in solche Lagen bringt, dass sie so handeln. Weil ich weiß, dass zum Teil Verwaltungsbehördenangestellte nicht bezahlt werden. Es gibt viele Fragen, auch bei der Ausbildung der CBO, die sie formal machen müssen, um ein Zertifikat zu erreichen, wo ich sage, das muss doch Interesse des Staates sein, wenn wir schon alles andere finanzieren, dass ihr eure eigenen Leute schult. Aber das war nicht so. Auch das mussten wir bezahlen. Und es ist eine Gelegenheit dann für die Leute, selbst von der Behörde, da nochmal Geld einzustreichen, die sogenannten Allowances, also eine Gebühr zum Essen oder Spesen für den ganzen Tag, die sie eigentlich beim normalen Gehalt gar nicht nehmen dürften. Aber Allowances ist immer die Frage. Wenn ich einen Rat haben will, ja, what you pay for allowances. Ja? Ich weiß nicht, wahrscheinlich ist die Korruption überall dort, bei uns ist sie ja auch. Vielleicht darf man sich gar nicht mehr über Korruption aufregen, weil sie weltweit ist, keine Ahnung. Nein, man muss sie bekämpfen, da bin ich auch dafür, wo man es kann. Aber es ist ein mächtiges Geflecht.
Als Joyce Banda Präsidentin von Malawi war, verschwanden 30 Millionen US-Dollar in 6 Monaten aus Hilfsmitteln. Und dieses Geld tauchte dann in den Häusern von Regierungsangestellten wieder auf. Joyce Banda feuerte zwar ihre Mitarbeiter, bei denen das gefunden wurde, aber trotzdem wurde ihr dieses sogenannte Cashgate zugeschrieben. Man weiß eigentlich bis heute nicht genau, inwieweit sie sich da etwas hat zu Schulden kommen lassen. Aber klar ist auch, dass sie eine der ersten war, die sich für ein besseres Gesundheitssystem stark gemacht hat, dafür, dass Mütter nicht sterben, wenn sie Kinder kriegen, und dass diese Müttersterblichkeitsrate ziemlich hoch ist, das ist bis heute so. Dazu erzählt Aida Folgendes.
At the moment we have a very high maternal mortality rate. There are a number of things that can cause those kind of things. Early pregnancies can cause that. Like a girl at 16 years being pregnant.
Im Moment ist die Müttersterblichkeit noch sehr hoch. Dafür gibt es verschiedene Ursachen, zum Beispiel frühe Schwangerschaften. Mädchen, die mit 16 oder noch früher schwanger werden, riskieren, dass sie sterben. Entweder sie oder das Kind. Statistisch haben wir, glaube ich, über 400 Tote pro 100.000 Frauen. Der andere Grund ist unser Gesundheitssystem. Wenn ich gefragt werde, was ich für mein Land wünsche, ein gutes Gesundheitssystem, ein gutes Schulsystem. Wenn Menschen gebildet sind, können sich die Dinge ändern. Mit einem guten Gesundheitssystem können die Todesraten niedriger werden. Hier sterben die Menschen zu früh. Sie werden durchschnittlich 61 Jahre alt. Oft werden Krankheiten zu spät erkannt, sodass es keine Heilung mehr geben kann.
In most cases, sicknesses are diagnosed at a late stage. They could not know it at an early stage. So in most cases, when they discover it so late, a person is likely to die.
Aida Kamono erzählt ja hier davon, dass Mädchen immer noch verheiratet werden, dass sie zu früh Kinder bekommen, was auch ein Grund ist, dass sie dann daran sterben, weil der Körper überhaupt nicht reif dafür ist. Wie ist das in dem Dorf?
In dem Dorf habe ich selber nichts mitgekriegt. Ich kann dazu überhaupt nichts sagen, aber ich weiß, dass es ein Riesenthema ist in Malawi, das Mindestheiratsalter zu erhöhen. Das ist jetzt bei 18, aber es gibt auch Chiefs, Traditional Authorities, hoch angesehene traditionelle Führungspersönlichkeiten. Auch der Mann, der für Kasungu, für das Gebiet zuständig ist, der für 21 plädiert. Und es gibt Frauen, die sich sehr dafür einsetzen, dass eine alte Tradition endlich aufhört. Nämlich, dass junge Mädchen, teilweise mit 11 Jahren, es ist gar nicht vorstellbar, von älteren Männern, die man ins Dorf einlädt, zu einem Special Day, über ein Ritual entjungfert und dann eben auch oft schon geschwängert werden. Das ist eine schwer zu verstehende, nachvollziehende Sitte, die es da gibt. Allerdings, ich habe nirgends sowas jetzt erlebt oder davon gehört. Aber das sind ja auch Sachen, die man verschweigt.
Also es gibt noch viel zu tun in Malawi, was ja zu einem der unterentwickeltsten Länder zählt. Trotzdem scheint es ein wirklich sehr schönes Land zu sein. Wir haben ja auch von Aida Kamono gehört, dass sie ihr Land sehr liebt. Und Aida Kamono sagt auch selbst, dass sie eine große Sehnsucht hat nach ihrem Land.
It's called the warm heart of Africa. Malawi is called the warm heart of Africa.
Es wird das warme Herz Afrikas genannt. Der Grund ist, die Menschen sind so warmherzig. Sie heißen jeden willkommen.
They are so warm that they welcome everyone around them.
Das hast du auch so erlebt, dass sie alle sehr freundlich zu dir sind?
Ja, ich war ja 2018 zum ersten Mal in Malawi und damit auch zum ersten Mal in Afrika. Also Tunesien, Marokko mal beiseite gelassen. Aber ich war erstaunt auch über die Freundlichkeit. Und eine Begleitperson aus unserem Team, der Afrika sehr gut kennt, sagte, die sind besonders freundlich. Ich führe das daraufhin zurück, dass dieses Land von den üblichen Stammeskerelen und Konflikten verschont ist, wie es in anderen Ländern sind, deren Grenzen man 1874 zur Afrika-Konferenz willkürlich durchgezogen hat, ohne Rücksicht durch die Kolonialherren. Und da ist Malawi ein bisschen verschont geblieben. Ja, sie sind sehr, sehr freundlich, aber es gibt auch Konflikte. Zum Beispiel hat ein chinesischer Arbeitgeber, China ist auch dort überrepräsentiert, schon einen einheimischen Angestellten geschlagen, wie man hörte. Das war eine Empörung durch die ganze Stadt und da mussten wir uns auch verziehen. Es kann auch dann schon mal gefährlich werden. Aber grundsätzlich, ich habe mich auch verliebt in diese Leute dort. Das war ja auch durch diese vierwöchige Arbeit und wie wir da miteinander gearbeitet haben und durch die Formulierung des Wunsches und des Projektes. Also ich entwickle auch nach und nach eine gewisse Sehnsucht. Die gab es anfangs nicht, aber die entsteht so langsam.
Dabei warnt das Auswärtige Amt, und zwar zum Thema Kriminalität ist da zu lesen, die Kriminalitätsrate ist erheblich angestiegen. Diebstähle und Einbrüche, nicht selten mit Gewaltanwendung, kommen vor. Dies gilt insbesondere für die größeren Städte, Lilongwe, Blantyre, Mzuzu, Zomba und die Touristenziele am Malawisee. In einigen Regionen, insbesondere im Süden, kann es zu Übergriffen der Bevölkerung auf Ortsfremde kommen, ausgelöst durch tief verwurzelten Aberglauben. In der Vergangenheit haben Fälle von Lynchjustiz mehrere Todesopfer gefordert. Auch die Gefahr bewaffneter Fahrzeugentführungen, Carjackings, besteht weiterhin. Bevorzugt werden vor Grundstückszufahrten auf Einlass wartende Autos überfallen. Das steht ja ziemlich konträr zu dem, was ihr dort erlebt habt, oder?
Naja, das Auswärtige Amt muss natürlich vom Worst Case ausgehen und warnt dort in 5 Sätzen geballt. Es relativiert sich, aber man muss feststellen, dass die Fenster in den Häusern vergittert sind und dass oft ein Grundstück als erstes eine Umfassungsmauer bekommt, bevor gebaut wird. Oder es ist ein kleines Haus und dann wird eine Mauer drumherum gebaut und dann wird das Haus erst ausgebaut. Der reichste Mann in Kasungu, was ist das? Das ist natürlich der Baustoffhändler, ein Inder, der lebt wie im Hochsicherheitstrakt. Da würde ich nicht wohnen wollen. Das ist wirklich, da kann man sofort einen US-amerikanischen Hollywood-Knastfilm drehen, ja, wie der wohnt. Ob das nun übertrieben ist oder ob das begründet ist, erschließt sich mir so nicht. Ich habe noch keine Gewalt erlebt, aber die Fahrer, mit denen ich unterwegs bin, die sind immer schon sehr wachsam. Auch gegenüber falschen Polizeiposten, die an der Straße stehen. Weil auch so ein Carjacking ist dann nicht nur vor Einfahrten, sondern es können falsche Straßensperren sein. Da passt er auf und berichtet aber auch von Übergriffen zum Beispiel auf Albinos, von Witchcraft.
Das ist inzwischen eigentlich, wird verfolgt strafbehördlich.
Naja, das kann man nur hoffen und wird verfolgt. Aber wenn man tief auf dem Land ist, ich weiß nicht, da passieren ja bei uns tief auf dem Land auch manchmal seltsame Dinge. Das weiß man nicht.
Ah, living in Germany, my feeling is so, I don't know how I can describe it. There is no place like home.
Hier in Deutschland, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Es ist nicht wie zu Hause. Ich kann hier zwar alles haben, aber ich bin immer noch eine Fremde. Es ist kein Zuhause. Zuhause ist Malawi. Wenn es für mich die Gelegenheit gibt, gehe ich wieder dorthin zurück. Wenn alle weggehen, wer baut dann das Land auf? Was wir hier gelernt haben, können wir mitbringen und dort einbringen. So können wir vielleicht ein besseres Malawi schaffen.
We take it and plant it back home, so that maybe we can make a better Malawi.
Ida Kamono ist in Berlin Projektmanagerin in einem bekannten Optikerbetrieb. Jetzt reist sie nach langer Zeit demnächst in ihre Heimat. Worin besteht denn die Hoffnung für dieses offenbar landschaftlich sehr schöne Land, das zu einem der ärmsten gehört?
Ja, die Hoffnung wird auf Bildung gesetzt. Also das erkennen die Leute selber. dass ihnen es an Bildung fehlt und es fehlt die Infrastruktur für die Ausbildungsmaßnahmen und die brauchen wir. Um da an das anzuknüpfen, was du vorhin gesagt hast mit den verschwundenen Millionen. Es ist ja oft so, dass ein deutscher Minister dann in ein Land fährt und dort 50 oder 100 Millionen auf den Tisch legt und die Regierung macht dann irgendwas und es ist völlig klar, dass das Geld verschwindet. Deshalb plädiere ich dafür, dass solche kleinen Vereine, wie es auch JOF, Young and Old for One World, macht, die ehrenamtlich arbeiten und das Geld fast zu 100% weiterreichen, sind da die seriöseren. Erstens, weil sie ganz konkret haften dafür. Zweitens, weil sie vor Ort sind und das beobachten und begleiten und dann auch Einfluss nehmen können, wenn es mal schwierig wird. Während die großen Organisationen, auch die GIZ oder die Welthungerhilfe, die gehen mal 2 Jahre in eine Region, dann bauen die irgendwas auf und dann verschwinden sie wieder. Und hinterher weiß keiner, was los ist, dann hilft keiner mehr, dann ist keiner mehr ansprechbar. Und deshalb ist Afrika auch voll mit Ruinen von Maschinen oder Gebäuden oder sonst irgendwas. Die Entwicklungshilfe aus meiner Sicht kann nur funktionieren durch eine ständige Begleitung und Unterstützung der Leute bei ihren Fragen, Unterstützung bei der Wartung, Unterstützung bei der Reparatur und auch in der Ausbildung im Umgang mit der Solartechnik jetzt, mit den Pumpen. Und ja, und das versuchen wir, so gut es geht.
Ganz viel Glück dafür. Couragiert unterwegs, heute am Welttag zur Überwindung der Armut, haben wir einen Blick auf das in der Öffentlichkeit nicht sehr präsente Malawi im Osten Afrikas geworfen. Es ist eins der ärmsten Länder der Welt. Ich danke Achim Ruppel für den Besuch hier im Studio und ich danke auch Aida Kamono, die demnächst nach langer Pause wegen der Corona-Pandemie endlich wieder nach Malawi reisen kann.
Let me try to sing the song of Miriam Makeba. That one is sung mostly in Tanzania, not in my language, but that's what has come upon my heart, so I'll sing. Malaika, nakupenda malaika. Malaika, nakupenda malaika. Na mimi vanyeji, asina mwezio. Na shintwa la malisi na we, na kupenda malaika. Just part of it.
Wie Sie das Projekt JOF, Young and Old for One World unterstützen können, erfahren Sie auf unserer Website. Dank an Robin Rudolph für den Ton. Ich bin Michaela Gericke. Danke fürs Zuhören. Nachzuhören ist Couragiert unterwegs mit dieser Ausgabe und allen anderen Folgen in unserer RBB-Audiothek. Thank you.